Schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen bei Frag Anne, deinem Podcast für erfüllte Beziehungen zu anderen und zu dir selbst. Mein Name ist Anne-Christina Weiß, ich bin systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich heiße dich heute ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge willkommen. Diese Woche wird es ein kleines bisschen grundlegender oder theoretischer sonst als hier im Podcast, hoffentlich trotzdem alles andere als trocken und hoffentlich auch hilfreich für dich. Ich möchte heute nämlich mit dir über eine Perspektive sprechen oder einen therapeutischen Blick, eine bestimmte Art, das, was wir erleben, zu betrachten, die in meine Arbeit ganz doll einfließt. Und weil ich hier im Podcast immer wieder mal von unterschiedlichen Anteilen spreche, die sich vielleicht in dir melden, wenn du vielleicht schon festgestellt hast, oh, das ist irgendwie was, was in verschiedenen Podcast-Folgen auftaucht, ich weiß aber gar nicht so richtig, was das ist, dann bist du wahrscheinlich damit nicht alleine, sondern diese Frage danach, was innere Anteile eigentlich sind, die begegnet mir immer wieder mal bei Menschen, die sich für meinen Podcast interessieren und ganz, ganz oft auch in der Arbeit mit meinen KlientInnen, wenn wir gerade dabei sind, in den Prozess erst so richtig einzusteigen. Und ich dachte mir, irgendwie ist es jetzt Zeit, um auf all diese Fragen hier vielleicht mal eine Antwort zu formulieren und dir ein bisschen zu erklären, was es denn mit dem Konzept der inneren Anteile eigentlich so auf sich hat. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass ich selber sehr, sehr gerne damit arbeite und ich auch finde, dass es eines der hilfreichsten Konzepte ist, um zu verstehen, weshalb wir manchmal ja so widersprüchlich vielleicht empfinden, wie wir es tun, weshalb wir oft ambivalent empfinden, weswegen wir das manchmal erleben, dass wir in dem einen Moment total erwachsen und konstruktiv mit den Dingen umgehen können, die uns so begegnen und in anderen Situationen merken, wir verfallen irgendwie in ein bestimmtes Gefühl und dann oft auch in bestimmte Verhaltensmuster, die wir vielleicht eigentlich ja alles andere als konstruktiv finden und die dann aber ja fast wie automatisch in uns anzulaufen beginnen. All das versucht der Ansatz der inneren Anteile zu erklären und genau, ich glaube, dass es ganz, ganz hilfreich sein kann und wünsche dir, dass vielleicht sich für dich beim Zuhören auch die ein oder andere Erkenntnis auftun kann und hoffe, dass du vielleicht damit noch ein bisschen mehr Futter dafür hast, wie du dein eigenes Erleben und dein eigenes Verhalten so betrachten kannst und vielleicht auch eine gute Basis für die anderen Podcast-Folgen, die du hier womöglich schon gehört hast oder vielleicht auch noch hören wirst. Genau. Bevor ich starte, ist es mir hier bei diesem Thema einmal ganz wichtig zu sagen, ich habe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ich werde es gleich auch noch erklären. Es gibt aber ganz unterschiedliche Fäden, die sich so zusammenspinnen beim Ansatz der inneren Anteile, jeweils unterschiedliche Arten und Weisen, wie damit gearbeitet wird. In unterschiedlichen Schulen ist es immer ein kleines bisschen unterschiedlich und ich möchte dir heute einfach meine Art und Weise, damit zu arbeiten und es zu begreifen, vorstellen und nimm es bitte gerne eher so als Inspiration, als etwas, was dich vielleicht neugierig machen kann auf dieses Thema. Und höre wie immer hier bitte auch gerne so hin, dass du einfach mal schauen kannst, macht es Sinn für mich, kann ich da anschließen, geht da was in mir in Resonanz, fühlt sich das stimmig an und nimm wie immer gerne einfach das mit, was dich hier gerade anspricht und wo du das Gefühl hast, oh nee, kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen, das lass wie immer gerne hier bei mir. Genau, damit würde ich gerne starten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, hoffentlich auch Verständnis und ein paar gute Erkenntnisse über dich selbst und danke dir für deine Zeit und für dein Zuhören. Ich habe es gerade schon gesagt, der Ansatz der inneren Anteile findet sich in ganz unterschiedlichen Richtungen auf immer etwas differenziert oder unterschiedliche Art und Weise interpretierte Art und Weise wieder und vielleicht ist dir der Ansatz schon begegnet in ich sag mal, eher therapeutischen Settings, als Teil der Traumatherapie oder als Teil der Ego-State-Therapie. Vielleicht hast du dich aber auch schon mit bestimmten Selbsthilfe, Ratgebern, Podcasts und so weiter auseinandergesetzt und kennst zum Beispiel schon den Begriff des inneren Kritikers oder des inneren Kindes. Und grundsätzlich sind es alles so Ansätze, die auf eine bestimmte Grundbetrachtung menschlichen Erlebens oder der Frage danach, wer wir eigentlich sind und was Persönlichkeit ausmacht, zurückgreifen. Und ich möchte gleich einmal zu Beginn sagen, dass das alles natürlich, wie es immer bei solchen Ansätzen der Fall ist, nur Versuche sind oder so Hilfskonstrukte, um zu fassen, was da in uns passiert, was ja oft höchst komplex ist und wahrscheinlich selten durch einen bestimmten Ansatz in Gänze aufgefangen werden kann. Also wenn du das jetzt hörst, dann nimm das gerne auch so einfach als ein Hilfsmodell, das dir vielleicht dabei helfen könnte, das ein bisschen besser zu verstehen, was da in dir passiert. Und das, was diese unterschiedlichen Ansätze vereint, ist eine bestimmte Beobachtung, und zwar die, dass wir als Persönlichkeit selten absolut gleichförmig und stetig sind, immer der gleiche oder die gleiche, egal in welche Situation wir hineingehen, mit einem ganz konstanten, vorhersehbaren oder vorhersagbaren Erleben und Handeln und Denken. Also wir sind möglicherweise nicht so dieser stetig fließende Strom, den wir vielleicht manchmal irgendwie gut fänden für uns oder was wir uns vielleicht manchmal wünschen würden, dass wir so ganz immer gelassen und immer ganz auf eine bestimmte Art und Weise uns verhalten, durch unser Leben gehen. Und die Realität fühlt sich ja für viele von uns oft eher anders an. Und es ist erstmal ja auch was ganz Schönes. Also wir alle haben ganz unterschiedliche Facetten. In manchen Situationen sind wir vielleicht total selbstbewusst, in anderen Situationen sind wir total schüchtern. Manchmal sind wir vielleicht ganz ausgeglichen und geduldig. Manchmal platzt uns der Kragen und wir werden auf einmal ganz wütend. Also wir alle haben ja unterschiedliche Seiten und unterschiedliche Facetten in uns und damit einhergehend oft auch verschiedene Arten und Weisen zu denken und zu empfinden und dann auch bestimmte Arten und Weisen uns zu verhalten, die damit einhergehen, also bestimmte Strategien, wie wir vielleicht handeln. Und das ist erstmal, würde ich sagen, etwas, was vielleicht ganz natürlich ist. Jede und jeder von uns hat ganz unterschiedliche Seiten und Facetten. Wir können es auch als was ganz Bereicherndes erleben. Und das macht natürlich die Vielfalt unserer Persönlichkeit auch aus. Und herausfordernd wird es für uns oft aber dann, wenn wir merken, wir verfallen manchmal in ein bestimmtes Empfinden oder Verhalten, dass wir irgendwie als nicht so ganz hilfreich oder konstruktiv erleben. Und vielleicht magst du jetzt sogar mal kurz innehalten und überlegen, ob das was ist, was du von dir kennst. Dass es so eine Seite an dir gibt, die sich manchmal meldet, die vielleicht mit sehr schwierigen Gefühlen einhergeht oder dass du manchmal in ein bestimmtes dass du in ein bestimmtes Verhalten fällst, in dem du ja irgendwie was machst, was du eigentlich nicht so ganz mit deinen Werten in Übereinstimmung bringst oder wo du merkst, du findest es für andere Menschen teilweise nicht so konstruktiv oder es entspricht nicht so der Art und Weise, wie du dich verhalten möchtest. Vielleicht auch eine Art und Weise, wo du merkst, oh, du sabotierst irgendwie damit auch was, was du dir selber eigentlich für dich wünschst. Also vielleicht, dass du in ein Suchtverhalten immer wieder fällst oder in ein Anpassungsverhalten, dass du dich sehr stark unterordnest, dass du es in bestimmten Momenten vielleicht nicht schaffst, für dich einzustehen oder dass du manchmal merkst, dir platzt auf einmal der Kragen, du wirst irgendwie cholerisch und verschreckst damit Menschen in deinem Umfeld. Du klammerst ganz doll oder wirst im Gegenteil ganz abweisend. Und möglicherweise sind es so Teile deines Empfindens und deines Erlebens, bei denen du merkst, klar, das ist irgendwie ein Teil von dir, aber es ist jetzt nicht unbedingt was, womit du so ganz d'accord bist oder wo du so ganz sagen kannst, klar, das entspricht mir und meinen Werten, so bin ich, so möchte ich mich auch verhalten, sondern eher sowas, wo du sagst, oh, schwierig, damit hadere ich manchmal so ein bisschen und ich weiß aber irgendwie auch nicht so richtig, wie ich es verändern kann. Das wäre so ein typischer Punkt, an dem Menschen manchmal das Gefühl bekommen, irgendwie ist da was in mir nicht ganz ausgeglichen und ich bräuchte da vielleicht eine Veränderung, finde es aber schwierig. Und das ist gleichzeitig der Punkt, an dem es sehr, sehr sinnvoll sein kann, das Konzept der inneren Anteile vielleicht mal anzuschauen und vielleicht mal zu überlegen, inwiefern wir uns darin wiederfinden. Und der Ansatz der inneren Anteile, so wie ich ihn dir vorstelle, kommt aus einem Modell, was sich Ego-State-Therapie nennt. Ego-States wären Ich-Zustände und das ist ein therapeutischer Ansatz, den wir oft in der Traumatherapie finden, wo das oft was ganz besonders Hilfreiches sein kann, diese unterschiedlichen Ich-Zustände, in die wir geraten, ja, zu kennen und wahrzunehmen und dann auf eine heilsame Art und Weise mit ihnen arbeiten zu können. Und ich beziehe mich hier immer wieder zum Beispiel auf die Arbeit von Jochen Peichel, der im deutschsprachigen Raum viel zu Ego-State-Therapie gelehrt und geschrieben hat und aber auch auf die von mir sehr geschätzte Traumatherapeutin Verena König, die übrigens auch einen ganz wunderbaren Podcast hast, falls du die noch nicht kennst, und die auch immer wieder mit Ego-State-therapeutischen Modellen arbeitet. So viel vielleicht zu meinem theoretischen Fundament. Ich habe es vorhin schon gesagt und werde jetzt auch sofort fahren, dass ich dir die Art und Weise vorstelle, wie ich arbeite, sozusagen meinen Best-Practice-Versuch, der sich aus den unterschiedlichen Modellen, die ich im Laufe meiner Arbeit kennengelernt habe, so zusammenführen lässt. Und wie bei all diesen Ansätzen gehe auch ich davon aus, und das ist das, was ich meinen KlientInnen zu Beginn unserer Arbeit oft erzähle, dass wir eben alle diese unterschiedlichen Zustände unseres Erlebens und Denkens und Handelns kennen und dass unsere Gesamtpersönlichkeit sich oft eher wie aus so Mosaikstücken aus diesen unterschiedlichen Facetten zusammensetzt. Und all das hat nichts zu tun mit einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, gespaltenen Persönlichkeit oder mit einer dissoziativen Identitätsstörung, was die Fachbezeichnung für eine multiple Persönlichkeitsstörung ist, ein Begriff, den du vielleicht kennst. Also es bedeutet nicht, dass irgendwas vielleicht auf eine ungesunde Art und Weise getrennt ist in unserem Erleben, sondern es bedeutet einfach, dass wir diese unterschiedlichen Facetten in uns haben. Und auf einer ganz plastischen, neuronalen Ebene kannst du dir das so vorstellen, dass es in dir bestimmte Aspekte deines Erlebens gibt, die verknüpft sind mit wieder anderen Gedankenmustern, also Mustern zu denken und die Dinge einzuordnen, mit bestimmten Gefühlen und dann auch mit bestimmten Strategien, wie wir aus diesem Denken und Fühlen heraus vielleicht, ja, vermuten, dass es nun am hilfreichsten wäre zu handeln. Und wenn dir das jetzt schon alles etwas arg theoretisch vorkam, dann möchte ich es gerne ein bisschen praktischer machen. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, dass in deinem Leben immer dann, wenn bestimmte Situationen entstehen oder bestimmte Erfahrungen von dir gemacht werden, die auf eine besondere Art und Weise emotional sind, etwas in dir das abspeichert. Das ist erstmal die ganz normale Art und Weise, wie wir lernen. Das heißt, du machst Erfahrungen und du speicherst ab, du merkst dir, wie hat sich das angefühlt? War das schön? Fühlt sich das sicher an? Ist es was positiv Besetztes? Wie wenn wir zum Beispiel als Kind die Erfahrung machen, dass wir in unserer Familie uns trotz vielleicht manchmal kleinerer Schwierigkeiten grundsätzlich sehr angenommen fühlen, geliebt fühlen, dass wir das Gefühl haben, ich bin gut so wie ich bin, ich darf Dinge ausprobieren, ich darf auch mal einen Fehler machen, ich werde trotzdem lieb gehabt von Mama und Papa. Das wäre so ein Beispiel für eine positive Erfahrung, in der wir ein bestimmtes Erleben, ein bestimmtes Denken und ein bestimmtes Verhalten, nämlich dass wir uns ausprobieren, dass wir offen in die Welt hinausgehen und experimentieren und voller Neugier mal schauen, worauf wir so Lust haben, dass wir das alles erstmal so als Erinnerung miteinander verknüpfen und abspeichern. Und daraus entsteht oft ein Teil unserer Persönlichkeit, der vielleicht sehr ressourcenhaft für uns ist, das heißt sehr stärkend. Wenn wir mit dem verbunden sind, dann haben wir ein gutes, sicheres Gefühl dafür, welche Menschen uns gut tun, fühlen uns in unserer Haut ganz wohl, trauen uns, für Dinge loszugehen, die uns wichtig erscheinen, trauen uns, einfach mal zu probieren, auch mal einen Fehler zu machen. Das ist was, was wir gelernt haben aus dieser Situation. Und wenn wir damit verbunden sind, dann ist das für uns auch als Erwachsene noch was ganz Schönes, was ganz Stärkendes, was ganz Hilfreiches. Ja? Und dann kann es aber eben auch sein, und bei fast jedem von uns ist es so, dass wir natürlich auch Erfahrungen in unserem Leben machen, die schwierig sind und herausfordernd und manchmal vielleicht sogar so schwierig, dass wir sie als traumatisch bezeichnen. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn in unserem Leben auf einmal eine Veränderung entsteht, zum Beispiel unsere Eltern beginnen immer mehr miteinander zu streiten auf eine sehr starke, sehr wenig respektvolle Art und Weise. Wir bekommen das als Kinder schon mit, uns macht es Angst und schließlich trennen unsere Eltern sich sogar und ein Elternteil geht weg und wir sehen den nur noch sehr selten. Das könnte ein Ereignis sein, was für uns als Kinder sehr prägend ist und nicht wie im ersten Beispiel mit ganz schönen, stärkenden Gefühlen verknüpft ist, sondern vielleicht eher mit Gefühlen von Angst, von Traurigkeit, von Ohnmacht. Und damit einhergehend werden oft auch bestimmte Arten und Weisen, wie wir denken über uns und die Welt verknüpft. Also vielleicht denken wir, es ist nicht sicher, Beziehungen sind nicht sicher. Oder wenn ich nicht so anstrengend wäre, dann würden die Dinge anders laufen. Ich muss mir Mühe geben, möglichst wenig anstrengend zu sein, damit Beziehungen Bestand haben. Oder wir denken, wenn ich liebenswerter wäre, dann wäre Papa nicht weggegangen oder so. Ja. Und daraus ergeben sich dann oft bestimmte Arten und Weisen, wie wir lernen, uns zu verhalten. Wir versuchen zum Beispiel für Harmonie zu sorgen oder besonders brav und irgendwie so zu sein, wie es den Erwartungen anderer möglicherweise entspricht, damit wir, so hoffen wir, eine größere Chance haben, dass Menschen bei uns bleiben und geliebt werden. Und du kannst dir das jetzt so vorstellen, dass auch in dieser Situation ein Anteil in dir entsteht. Und dieser Anteil, der diese Gefühle der Angst und der Ohnmacht kennt, der diese Gedanken hat, dass er sich anstrengen muss, um geliebt zu werden und der vielleicht auch bestimmte Verhaltensmuster entwickelt hat, um dafür irgendwie Sorge zu tragen. Dieser Anteil entspricht dem Erleben in dir, was du damals hattest, als das passiert ist und ist oft von seinem Erleben her deutlich jünger als der Mensch, der du heute möglicherweise bist oder nicht nur möglicherweise, der du heute bist, ja. Und dieser Anteil wird aber auch eben heute in deinem Erwachsenenleben möglicherweise immer wieder reaktiviert. Und zwar dann, wenn in deinem Erwachsenenleben bestimmte Situationen auftauchen, die dich an die damalige Situation irgendwie erinnern. Also du kannst dir das so vorstellen, es gibt diesen Teil in dir, der damals gelernt hat, wenn Situationen auf eine bestimmte Weise sind, wenn Menschen auf eine bestimmte Weise miteinander reden, dann ist es für mich unsicher. Und immer dann, wenn dieser Anteil in dir, der wie so ein Teil von dir ist, ja, wenn der in der Gegenwart etwas wahrnimmt, was an diese frühere Situation erinnert, dann gehen damit auch die Gefühle in dir an, die mit dieser früheren Situation verknüpft sind. Also zum Beispiel Angst, zum Beispiel Ohnmacht. Und dann steckst du möglicherweise sehr plötzlich auf einmal wieder in dem Empfinden von dem Kind, was du damals warst, drin. Inklusive der sehr starken Gefühle und inklusive der Verhaltensmuster oder Verhaltensstrategien, die du als Kind entwickelt hast und die damals so deine beste Möglichkeit waren, um irgendwie damit umzugehen, die vielleicht aber für dich als erwachsenen Menschen gar nicht mehr so hilfreich sind. Und was ich dir jetzt hier erklärt habe, sind zwei Beispiele für innere Anteile. Und es gibt nun unterschiedliche Weisen, damit zu arbeiten. Ich persönlich glaube, dass es schwierig ist zu sagen, in mir gibt es genau 7 unterschiedliche Anteile und die zeigen sich so und so und ich muss genau wissen, wie viele das sind und was genau die ausmachen, sondern ich würde eher immer sagen oder empfehlen, damit zu arbeiten, dass wir uns je nach Situation, die für uns herausfordernd ist, anschauen, welche Anteile von uns erleben wir dort. Denn natürlich haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht und es kann sein, dass es einen Anteil in uns gibt, der nur in ganz bestimmten Situationen sich meldet und es gibt vielleicht einen Anteil, der für uns sehr viel stärker und häufiger präsent ist. Das heißt, ich würde dich einladen, nicht vielleicht dir zur Aufgabe zu machen, weil das etwas mühsam sein könnte, alle deine inneren Anteile, die jemals irgendwie sich in dir zeigen können, jetzt irgendwie so durchzukatalogisieren, sondern vielleicht eher von Situation zu schauen. Und gleichzeitig gibt es für mein Empfinden immer ein bestimmtes Spektrum im Hinblick auf 2 Dimensionen, das wir im Auge behalten können und noch einen kleinen Sonderfall. Und das beides möchte ich dir jetzt noch kurz vorstellen, damit du vielleicht ein Gefühl dafür hast, wie du das, was du in dir erlebst, möglicherweise leichter einordnen kannst. Und das erste Spektrum, auf dem sich unsere inneren Anteile bewegen, ist oft das Alter. Und da geht es nicht darum, dass du sagen musst oder sagen müsstest, dieser Anteil von mir, der ist 11 Jahre alt, dieser Anteil ist 5 Jahre alt. Wir alle haben aber oft Anteile, die eher kindlich sind oder die eher erwachsen sind. Also, wenn du zur Arbeit gehst und du da mit deinen KollegInnen irgendwie ein Projekt managst und dabei das alles ganz ruhig und konstruktiv und irgendwie ja auch in deiner eigenen Kraft oder aus deiner eigenen Kraft heraus managen kannst, es dir dabei gut geht, du gut mit anderen im Gespräch sein kannst, dann würde ich sagen, bist du wahrscheinlich gerade in einem eher erwachsenen Anteil von dir. Wenn es aber so ist, dass du vielleicht als Kind Erfahrung gemacht hast mit einer cholerischen Mutter und du hast nun eine Chefin, die manchmal sehr laut werden kann, dann kann es sein, dass du, wenn deine Chefin auf einmal bestimmte Knöpfe bei dir drückt, nicht mehr in diesem erwachsenen Anteil in dir bist, sondern eher in einem kindlichen Anteil. Und zwar in dem kindlichen Anteil, der damals gespeichert hat, oh, wenn jemand mit mir so redet, wenn jemand so brüllt vielleicht, dann ist das bedrohlich und dann versuche ich am besten alles, was ich kann, um dazu beizutragen, dass dieser Mensch weniger wütend auf mich ist. Das wären 2 Facetten von so einem Spektrum. Also das wäre immer eine Frage, ist der Anteil eher kindlich oder ist der Anteil eher erwachsen? Und das zweite Spektrum wäre die Frage, ist dieser Anteil eher verletzt? Ist dieser Anteil eher möglicherweise sogar traumatisiert? Ist das ein Anteil, der Schaden genommen hat in der Vergangenheit? Oder ist es ein Anteil, der eher gestärkt ist, eher heil ist, eher für mich eine Ressource darstellt, weil da ganz viel Kraft drin liegt? Und bei dem Beispiel, über das ich gerade gesprochen habe, ne, könntest du dir vielleicht denken, dieser Anteil, der ganz in Ruhe die Dinge irgendwie managen kann, der gut mit anderen in Kontakt sein kann, Absprachen treffen kann, Dinge planen kann, der ist möglicherweise eher ein heiler Anteil, ein stabiler Anteil, ein Anteil, der die Dinge so gut angehen kann, ne, dass es stimmig ist für ihn. Und dieser Anteil, der Angst hat vor der Wut anderer oder der sich dann ganz, ganz klein machen muss, das ist möglicherweise eher ein verletzter oder geschädigter Anteil. Je nachdem, wie schlimm das, was wir als Kind erlebt haben, ist, vielleicht sogar ein traumatisierter Anteil. Genau, und das sind beides zwei Spektren, die du immer so im Kopf haben könntest, wenn du dir deine inneren Anteile anschaust. Also ist es eher kindlich, ist es eher erwachsen und ist es eher verletzt oder eher gesund und heil. Und wie du da hinkommst, ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Und ich glaube, es gäbe so viel zu erklären zum Thema Arbeit mit inneren Anteilen, dass ich hier nur so einen kleinen Anfang machen kann. Aber es ist immer eine Möglichkeit hinzuspüren, wenn du merkst, dass du in einem bestimmten Erleben auf einmal drinne steckst oder so reinkatapultiert wurdest. Was für Gefühle gehen damit einher? Es ist eher was Ausgeglichenes, was Fröhliches, was Vertrauensvolles. Ist wahrscheinlich dann eher ein Anteil, der was Heiles und Stabiles hat. Oder ist es eher Traurigkeit, Angst oder Panik, Ohnmacht, ganz starke Wut? Dann ist es vielleicht eher ein verletzter Anteil. Und eine andere Möglichkeit, um zu schauen, ist es eher kindlich, ist es eher erwachsen, wäre eben zu schauen, woher kennst du dieses Gefühl? Und mit diesem Gefühl wirklich mal zurückzureisen und zu schauen, ja, wann hast du das schon mal erlebt? Und davor vielleicht nochmal. Und oft kommen wir dann an bei einer bestimmten Phase in unserem Leben oder bei einem bestimmten Ereignis, wo wir merken, oh, genau, damals habe ich mich auch schon so gefühlt. Und das kann dir viel darüber zeigen, wie alt dieser Anteil in dir eigentlich ist. Oder auch ganz oft, wie jung eigentlich. Genau. Und ich habe gerade gesagt, es gibt noch so eine Sonderform von inneren Anteilen. Auch darüber könnte man ganz, ganz viel erzählen. Ich möchte aber kurz jetzt darüber sprechen und dennoch darauf hinweisen, weil das, glaube ich, ganz wertvoll ist, das zu wissen. Und das sind die sogenannten Introjekte. Introjekt klingt vielleicht jetzt schon wieder etwas fachlich spezifisch. Introjekte sind Anteile, die Menschen, die wir im Außen erlebt haben, imitieren. Und erstmal was ganz Normales. Als Kinder schaffen wir uns fast alle im Inneren eine Vorstellung davon, wie unsere Bezugspersonen so sind. Also wie ist Mama so? Wie ist Papa so? Und das hat zum einen die Funktion, dass wir dann gut lernen können, ah ja, Mama findet das gut und das findet sie vielleicht nicht so gut, wenn ich das mache. Wenn ich der Katze am Schwanz ziehen möchte, dann sagt Mama, nein, das lässt du. Wenn ich hinfalle, dann kommt Mama vielleicht und klebt mir ein Pflaster drauf und nimmt mich in den Arm. Also all das dient letztendlich dem, dass wir da lernen von den Menschen in unserem Umfeld. Und das hat, wenn es positiv abläuft, oft auch was ganz Heilsames, weil wir zum Beispiel auch introjizieren, also in uns aufnehmen, dass wir lieb gehabt werden, dass wir getröstet werden. Bei kleinen Kindern kann man das zum Beispiel manchmal beobachten, dass die irgendwann, wenn sie hinfallen, selber zu sich sagen, ist nicht schlimm, tut gar nicht mehr weh oder so, ja, weil sie das kennen von ihren Eltern zum Beispiel. Auf einer anderen Seite introjizieren wir aber oft auch das, was schwierig für uns ist oder was uns vielleicht sogar Angst macht. Das heißt, wenn wir einen Elternteil haben, der sehr fordernd ist und gleichzeitig wenig wertschätzend, der zum Beispiel von uns immer bessere Leistungen in der Schule gefordert hat und damit selten zufrieden ist, dann introjizieren wir auch diese Haltung von, ich bin eigentlich nie zufrieden und kann es nie so richtig recht machen. Das nehmen wir oft wahr wie so eine kritische Stimme in uns. Und wenn du dich schon mal mit dem inneren Kritiker befasst hast oder davon gehört hast, dann beschreibt es oft was Ähnliches, nämlich das, was wir mal im Außen wahrgenommen haben an Kritik und was wir jetzt in uns als Instanz aufgenommen haben. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, weil ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, vielleicht fragst du dich ja, ist doch irgendwie schräg, wieso nehme ich irgendwas in mir auf, was so wenig konstruktiv ist oder was mir eigentlich gar nicht gut tut. Das hat viel damit zu tun, dass wir uns so oft besser beschützen können. Wenn wir zum Beispiel einen Vater haben, kann auch eine Mutter sein, wer auch immer, ja, aber einen Elternteil, die oder der so streng ist und so fordernd, dann ist es für uns oft als Kinder viel, viel hilfreicher, wenn wir das vorwegnehmen und selber schon versuchen, möglichst unauffällig, möglichst gut, möglichst brav, möglichst leistungsstark zu sein, um so der möglichen Bestrafung im Außen zum Beispiel entgehen zu können, weil wir das schon vorweggenommen haben. Das heißt, wir übernehmen diese Erwartungen, diese kritischen Stimmen im Außen, damit wir so gut geschützt sind, dass wir uns durch unser Verhalten schon darauf einstellen können und dadurch dafür sorgen können, dass wir in Sicherheit sind. Einen ganz besonders schwerwiegenden und schmerzhaften Aspekt hat das, wenn wir Traumata erlebt haben durch emotionale, physische oder sexualisierte Gewalt. Da möchte ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehen, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was viel mehr Raum noch verdienen würde und was man in Kürze so gar nicht behandeln kann, dass man dem Thema gerecht wird. Du kannst dir aber vorstellen, dass wenn du in einer bestimmten Beziehung zu einem Menschen warst, der dir auf eine so vehemente Art und Weise geschadet hat, dass dieser Aspekt, dass du auch da ein Introjekt in dir erstmal entwickelt hast, was diese Erwartungen oder diese Haltung, dieses Verhalten von diesem Menschen imitiert, damit du dich darauf einstellen kannst, dass das was ganz Schwieriges und Belastendes und Verletzendes hat, wenn wir in uns so reagieren, wie dieser Täter oder die Täterin im Außen es getan hat. Und das ist oft eine Herausforderung, wenn wir auf diese Art und Weise Traumatisierung erfahren haben, auf unserem Heilungsweg das zu erkennen und einen anderen Umgang damit zu finden, auch erstmal eine innere Distanz dazu zu entwickeln. Und es gilt sowohl für diese Form des Missbrauchs oder der Gewalt, die ich gerade beschrieben habe, aber auch für narzisstische Gewalt, die wir erfahren haben. Also wenn du zum Beispiel einen narzisstischen Elternteil hattest, der auf eine ganz spezifische Art und Weise dich dazu missbraucht hat, ihn oder sie zu spiegeln, dann hast du oft auch da ein Introjekt, das diesem Elternteil entspricht. Und auch da kann es sehr, sehr wichtig und hilfreich sein, sich das bewusst zu machen und einen anderen Umgang damit zu finden. Auch dieses Thema verdient noch viel, viel mehr Raum. Und ich möchte hier nur so die Basics erklären, finde es aber ganz wichtig, diese Introjekte hier mit einzubeziehen, weil uns das begegnet sowohl dann, wenn wir wirklich Traumata erfahren haben, aber oft auch dann, wenn wir in Anführungsstrichen nur normal schwierige Erfahrungen gemacht haben. Das war jetzt ganz, ganz viel Wissen und ich habe mir aber überlegt, dass ich das gerne für dich an einem ganz konkreten Fallbeispiel einmal erklären würde, damit du vielleicht eine Idee hast, wie du das Ganze einordnen kannst und vielleicht auch den Transfer ziehen kannst zu deinem eigenen Leben. Das Fallbeispiel ist fiktiv, also das ist keine reale Person, mit der ich gearbeitet habe. Von der Thematik her ist es aber was, was mir oft begegnet und was sich genauso in meiner Praxis zugetragen haben könnte. Und für mein Beispiel möchte ich dir gerne Timo vorstellen. Timo ist 33 und Timo kommt in die Beratung, weil er immer wieder Probleme damit hat, sich langfristig zu binden, beziehungsweise weil er schon einige Beziehungserfahrungen hinter sich hat, die dann von seiner Seite aus letztendlich beendet wurden, weil, wie er sagt, die Gefühle irgendwie einfach nicht mehr da waren. Und eigentlich wünscht Timo sich aber eine längerfristige Partnerschaft, wünscht sich vielleicht auch mal Kinder und ist jetzt an so einem Punkt, wo er sagt, irgendwie würde ich gerne auch mal meine eigenen Muster dort betrachten, weil ich den Eindruck habe, vielleicht geht es sonst immer so weiter und das würde mich eigentlich nicht so glücklich machen. Und als wir beginnen, miteinander zu arbeiten, schauen wir uns auch bei Timo mal seine Kindheitserfahrungen an und werfen einen kleinen Blick in seine Biografie und in seine Familienhintergründe. Und da erzählt Timo davon, dass als er 7 war, seine Eltern sich getrennt hätten und auch wenn es vorher sehr schön gewesen sei in seiner Kindheit und er da viele positive Erfahrungen gemacht hätte, viel gespielt hat mit seinen 2 kleinen Brüdern, sich dann ab diesem Zeitpunkt der Scheidung vieles für ihn verändert hätte. Und ich muss ihm das vielleicht sogar erstmal so ein bisschen langsam erklären, dass es auch okay ist, wenn man ambivalente Erinnerungen an seine Kindheit hat. Timo spricht erstmal nur sehr wertschätzend darüber, sagt, eigentlich war alles gut und das, was ich hier jetzt schildere, das haben wir vielleicht erst so mit der Zeit zusammen besprochen oder so herausgefunden. Und was wir da eben sehen, ist, dass der kleine Timo, der älteste seiner Brüder war und nun auf einmal der einzige, in Anführungsstrichen, Mann im Haus, sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, für seine Mutter gut da zu sein. Seine Mutter war vorher Hausfrau und hat dann angefangen, wieder zu arbeiten, als die Eltern sich getrennt haben und war dann oft recht überfordert mit der Doppelbelastung aus ihrer Vollzeitstelle und der Betreuung von Timo und seinen kleinen Brüdern. Und Timo hat von seiner Mutter gelernt und auch von seinem Vater gesagt bekommen, wenn er den mal gesehen hat, dass er ein starker Junge ist und sein sollte und hat vermittelt bekommen, dass er dann besonders gut ist, wenn er sich Mühe gibt, lieb und brav zu sein und für die Mama mit stark zu sein und gut auf die anderen Geschwister Acht zu geben. Und Timo sagt auch heute noch, dass er seine Mutter sehr lieb hat und sehr stolz ist auf sie und sehr dankbar für das, was sie ihm und den Brüdern ermöglicht hat. Und wenn man genau hinhört, dann spürt man aber, dass es in ihm auch Gefühle gibt der Überforderung und des Schmerzes, der damals gar nicht so richtig gezeigt werden durfte, vielleicht sogar der Wut, weil er so früh so viel Verantwortung übernehmen musste und dass es da gleichzeitig ein ganz schlechtes Gewissen gibt, das auszusprechen, weil seine Mama doch sowieso so überfordert gewesen ist und so viel Leid getragen hat an dieser Scheidung. Und wenn wir jetzt vorspulen in die Gegenwart, dann sehen wir, dass es bei Timo immer wieder das Muster gibt, dass er eine Frau kennenlernt und für diese Frau auch erstmal sehr gern bereit ist, in die Rolle des starken und verlässlichen und verantwortungsvollen Partners zu schlüpfen. Das heißt, Timo ist von Anfang an sehr verständnisvoll und sehr unterstützend, sowohl in materieller Hinsicht als auch in allen Dingen, die das Alltagsleben betreffen. Also Timo ist erstmal der, bei dem man gutes Gefühl hat, dass es jemand, an den man sich anlehnen kann, der verlässlich ist, der ja so der Fels in der Brandung ist. Und als wir auf seine Beziehungserfahrungen zurückschauen, stellt Timo fest, dass es dann irgendwann immer so eine Phase gab, in der seine Zufriedenheit in der Beziehung langsam geschrumpft ist und er gleichzeitig sich sehr schwer damit getan hat oder überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen ist, dass er das irgendwie hätte rückmelden können. Also Timo erlebt immer wieder diese Phasen, in denen er in den alten Mustern eigentlich drin bleibt. Das heißt, er ist vordergründig weiterhin sehr verantwortungsvoll, sehr stark, sehr zuvorkommend, stellt seine eigenen Bedürfnisse eher hinten an und es entsteht so eine Diskrepanz zwischen dem, wie er sich zeigt und dem, was er erlebt. Und dieses Erleben ist ihm selbst, ich würde mal sagen, vielleicht zur Hälfte bewusst. Und was für ihn bislang eigentlich eine Unmöglichkeit war, war, mit seinen Partnerinnen darüber zu sprechen. Und irgendwann kommt es dann zu der Situation, dass Timo auf einmal mit voller Wucht merkt, wie es ihm in dieser Beziehung vermeintlich die Luft abschnürt, die Luft zum Atmen nimmt und er das Gefühl hat, seine Gefühle sind irgendwie einfach weg und er kann hier nicht mehr, er muss raus und entweder, so war das manchmal in seiner Vergangenheit, verliebt er sich dann in jemand anderen und nutzt diesen Weg aus der Beziehung oder er macht Schluss auf eine Art und Weise, die für seine Partnerin oft wenig vorhersehbar war und dadurch auch viel Schmerz erzeugt. Und Timo kennt das von sich, dass dann, wenn die Trennung vollzogen ist, er mit der Zeit sich wieder freier fühlt, dann manchmal seine Ex-Freundin auch vermisst und auf einmal die verloren geglaubten Gefühle wieder da sind, er aber gleichzeitig sich nicht so richtig zurücktraut in die Beziehung aus der Angst, dass es nochmal so sein könnte wie vorher, denn seine Partnerin nochmal verletzen, das möchte er nicht und das so nochmal erleben, das möchte er auch nicht. Das ist die Geschichte von Timo und ich würde gerne mit dir jetzt einmal drauf schauen, was vielleicht sich zeigt, wenn wir hier Timos innere Anteile wahrnehmen. Und erstmal, und das ist was, was man oft übersieht, gibt es in Timo natürlich einen großen Teil, der auch einfach heil ist und beziehungsfähig und bindungsfähig und sich Bindung wünscht und der eigentlich wie wir alle auf Verbindung ausgerichtet sind. Das heißt, in Timo gibt es natürlich diesen ganz wesentlichen Teil von ihm, der ja freundlich ist, liebevoll ist, der gerne in Beziehung treten möchte und der ja auch ganz gesund und ganz heil ist. Und das ist ein Teil, der ihn vielleicht in die Beratung gebracht hat, der dazu beiträgt, dass er sagt, oh, ich wünsche mir aber eigentlich schon eine Beziehung, ich wünsche mir eine Verbindung, der ihn auch in der Vergangenheit immer in Bindung gebracht hat und der vielleicht auch für vieles verantwortlich ist, was Timo in seinen Beziehungen immer auch als schön erlebt hat und was seine Partnerinnen an ihm geschätzt haben. Und daneben gibt es aber auch noch Anteile, die ich mit dir jetzt genauer anschauen möchte. Und der erste Anteil, und du wirst es dir vielleicht schon denken, hat etwas damit zu tun, was Timo als Kind erlebt hat. Nämlich diesen Anteil in ihm, der erlebt hat, als sehr kleiner Junge mit einem sehr hohen Maß an Verantwortung konfrontiert zu sein und das Gefühl zu haben, ich sollte hier stark sein, ich sollte für die anderen da sein und ich kann es aber eigentlich gar nicht so richtig, weil die Aufgabe übergroß ist. Und das ist der Anteil, der in Timo möglicherweise dann getriggert wird, wenn er sich schon in einem bestimmten Setting wiederfindet, wo er ganz automatisch, weil er das so gewohnt ist, viel Verantwortung übernommen hat, viel in diese Rolle des Kümmerers und des Fels in der Brandung reingegangen ist, vielleicht von Beginn an ein bisschen materiell mehr einbringt, nicht so viel Raum einnimmt, um über seine Gefühle zu sprechen, sondern eher so der Unterstützer ist. Und dieser Anteil in ihm fühlt sich möglicherweise ganz gut in dieser Rolle, weil das was ist, was ihm ein Gefühl davon gibt, wertvoll zu sein, trägt aber auch immer mehr diese Gefühle von Überforderung, von Ohnmacht und vielleicht auch von einer versteckten oder innerlich gefühlt verbotenen Aggression, also von diesem Impuls, eigentlich hier raus zu wollen, eigentlich hier weg zu wollen. Und dieser Anteil, der in Timo entstanden ist, als er klein war und das Gefühl hatte, ich kann hier aber nicht weg, wenn ich hier weg gehe oder ne, ich weggehen kann ich sowieso nicht. Und wenn ich jetzt auch noch sage, mir ist es zu viel, dann lasse ich ja die anderen im Stich, dann lasse ich die Mama im Stich. Und deswegen muss ich versuchen, das runterzuschlucken und ein guter Junge zu sein und darf mich nicht abgrenzen, darf keine Schwäche zeigen, auch wenn ich es eigentlich so notwendig hätte. Und damit einher gehen aber natürlich auch die Gefühle von, ne, von Wut, von Angst, von Ohnmacht, die sich manchmal recht taub anfühlen kann. Und die Strategie ist irgendwie recht zu machen. Hinzu kommt für Timo möglicherweise auch noch ein Introjekt. Und das könnte der Anteil sein, den er entwickelt hat, als er als Kind ganz genau zugehört hat, was ihm vermittelt worden ist, von seinem wenig anwesenden Vater, von seiner überforderten Mama, vielleicht auch von ihren Eltern. Und das ist diese Stimme, die ihm sagt, du sollst unterstützen, du sollst deine eigenen Bedürfnisse zurückstecken und nur dann, wenn du stark bist für andere, bist du wertvoll, bist du als Mann attraktiv, bist du richtig, so wie du bist. Und das ist ein Anteil, der sich in ihm immer dann meldet, wenn er eigentlich mal das Bedürfnis hätte zu sagen, mir ist es zu viel, ich brauche auch mal Hilfe, ich kann gerade nicht, wenn er vielleicht das Bedürfnis hätte, seinem Frust mal irgendwie Luft zu machen, dann meldet sich dieser Anteil in ihm und führt dazu, dass er eher still bleibt und dass er möglicherweise gar nicht in Erwägung zieht, seine Bedürfnisse oder seine Grenzen zu benennen. Und wenn du dir diese beiden Anteile anschaust, also den verletzten kindlichen Anteil ebenso wie das Introjekt der Eltern, dann könntest du dir vielleicht vorstellen, weshalb es für Timo in Beziehungen länger einen bestimmten inneren Konflikt gibt und weswegen es schwerfällt, die eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Das heißt, es gibt einerseits den Impuls, sich frei zu machen, hier wegzugehen, das Gefühl von Überforderung, das Gefühl von Ohnmacht. Es gibt aber auch das Gefühl von, ich muss diesem Imperativ gut sein zu müssen, verantwortungsvoll sein zu müssen, gehorchen, sonst mache ich jemand anderen ganz, ganz traurig, ja, und wenn ich jemand anderen traurig mache, dann ist das auch für mich schlimm und dadurch ergibt sich eine Tendenz aus, ich muss ganz viel für den anderen machen und ich würde am liebsten meine Beine in die Hand nehmen und hier weggehen, weil ich mich so überfordert gerade fühle, vielleicht sogar überforderter, als es der Gegenwart entspricht, ja, weil diese Gefühle aus der Vergangenheit getriggert werden, wenn der kindliche Anteil getriggert wird. Und daraus ergibt sich dieser innere Tanz, den Timo und sich vielleicht eine ganze Zeit lang schon in seiner Beziehung verspürt, nämlich irgendwas zieht mich hier weg, irgendwas macht meine Gefühle eher taub, irgendwo habe ich einen Widerstand und ich muss doch aber in dieser Rolle bleiben, ich muss hilfsbereit bleiben, ich muss stark bleiben. Und die Erfahrung, die Timo in der Vergangenheit gemacht hat, ist, irgendwann wird dieser Fluchtimpuls so stark, dass er nicht mehr anders kann, als aus der Beziehung zu fliehen. Oft verknüpft mit einem starken, schlechten Gewissen, weil Timo so sehr verinnerlicht hat, ich bin schlecht, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse ernst nehme, ich bin schlecht, wenn ich mich abgrenze, ja. Und irgendwann ergibt sich das möglicherweise als die einzig vorstellbare Lösung, um mit diesem inneren Konflikt auf der Gefühlsebene, der sich aus diesen unterschiedlichen Anteilen ergibt, einen Umgang zu finden. Und das mag jetzt möglicherweise erstmal recht vertrackt aussehen, was da bei Timo so ist. Und was jetzt etwas wäre, was er in der Beratung lernen kann, wäre überhaupt erstmal diese beiden Anteile in sich wahrzunehmen. Also, wann meldet sich mein innerer Anteil, der mir zeigt, ich bin eigentlich überfordert und ich habe das Gefühl, hier nicht rausgehen zu dürfen? Und wann meldet sich der innere Anteil, der Timo beschimpft und der ihn fertig macht, wenn er das Gefühl hat, er würde eigentlich gerne seine Bedürfnisse sagen oder er würde gerne Nein sagen, traut sich aber nicht. Und das wäre ein erster Schritt zu erkennen, was ist da überhaupt in mir? Also ein Gefühl dafür zu bekommen. Und diese Bewusstheit schafft oft schon mal einen bestimmten Raum, der es möglich macht, in diesem Moment nicht 100%ig identifiziert zu sein mit dem eigenen Erleben, sondern ein bisschen Abstand zu haben, so ein bisschen sagen zu können, aha, ich merke, da meldet sich was in mir, was mache ich jetzt damit? Und ein Prozess in der Beratung würde dann wahrscheinlich dazu führen, dass Timo noch einen anderen Anteil in sich selbst stärken kann, den ich hier jetzt noch nicht erwähnt habe und der aber in ihm sicherlich auch schon in gewisser Weise vorhanden ist und der ganz gewiss auch in dir irgendwo vorhanden ist. Und das ist der liebevolle innere Erwachsene. Der innere Erwachsene in uns ist ein Anteil, der sowohl in der Lage ist, für uns fürsorglich zu handeln, als auch sich uns fürsorglich und mitfühlend zuzuwenden und entspricht damit dem, was wir als Kinder idealerweise gebraucht hätten. Das bedeutet für Timo, dass es ihm mit der Zeit gelingt, in sich immer wieder Zugang zu finden, zu einerseits einem Verständnis und einem Mitgefühl für diesen kindlichen Anteil in sich. Das fällt Timo erstmal schwer, weil er ja verinnerlicht hat, dass es eben so ist und er stark sein muss, wenn er gut sein möchte. Und mit der Zeit, wenn wir immer wieder darüber sprechen, merkt Timo aber, oh, irgendwie tut mir dieser kleine Junge ganz schön leid. Es war ganz schön viel. Meine Mutter hat es nicht gewollt und hat es nicht gesehen vielleicht. Andere Erwachsene haben es auch nicht wahrgenommen, aber ich war ganz schön überfordert. Oh, und damit darf ich Mitgefühl haben. Das heißt, Timo gewinnt mit der Zeit Mitgefühl mit diesem inneren Anteil. Und das ist ganz, ganz wichtig und heilsam. Und Timo erkennt aber auch, oh, heute bin ich erwachsen. Und das, was damals gegolten hat, das gilt in der Gegenwart nicht mehr notwendigerweise. Das heißt, ich hatte damals vielleicht das Gefühl, ich kann nichts anders machen. Ich darf mich nicht abgrenzen. Ich darf nicht Nein sagen. Ich darf die Mama nicht im Stich lassen. Und Timo erkennt heute aber, meine Partnerin, die ist auch erwachsen und die kann das möglicherweise, auch wenn mir das vielleicht erstmal Mut abverlangt, das auch mal hören, wenn ich sage, hey, mir ist das zu viel, hey, ich brauche mal eine Pause, meine Bedürfnisse gehen in eine andere Richtung, hier brauche ich eine Grenze, damit es mir gut gehen kann. Und dieser Erwachsene in ihm lernt Schritt für Schritt auf eine andere Art und Weise für seinen eigenen kindlichen Anteil Fürsorge zu tragen. Das heißt, der Erwachsene ermöglicht es Timo, dass er sich selbst Mitgefühl schenken kann und sich fürsorglich seinem eigenen verletzten Anteil zuwenden kann, ermöglicht es ihm aber auch, eine andere Strategie im Hier und Jetzt zu fahren, als das der kindliche Anteil in ihm vorschlägt. Wo nämlich der kindliche Anteil in Timo irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich muss hier jetzt raus, ich hau hier jetzt ab, kann Timo als Erwachsener vorher, früher schon erkennen, wie geht's mir, was brauche ich und kann dann mit der Zeit lernen, mit seiner neuen Partnerin früher ins Gespräch zu gehen, früher zu sagen, hey, hier müssen wir was ändern, hey, hier geht's mir nicht gut, lernt anders in Beziehungen zu treten und kann dadurch Grenzen setzen und Fürsorge tragen, die es dem kindlichen Anteil in ihm leichter machen, sich gut zu fühlen und sich beschützt zu fühlen und letztendlich in Beziehungen zu bleiben. Also dieser innere, liebevolle, fürsorgliche Erwachsene ist es, der in der Konsequenz dazu führt, dass ein anderes Verhalten, ein anderes Empfinden möglich wird und es eben auch möglich wird, nicht mehr auf die alten Bewältigungsstrategien zurückzugreifen, sondern neue Strategien zu entwickeln, die oft in der Gegenwart mehr in Einklang sind mit dem, was wir uns eigentlich wünschen. Also Timo ist nicht mehr ausgeliefert diesem kindlichen Erleben von Angst und von Ohnmacht auf der einen Seite und dem kritischen Introjekt auf der anderen Seite und muss irgendwie dazwischen hin und her tanzen, sondern stärkt in sich den Anteil, der für sich Fürsorge tragen kann und der es dabei auf eine authentische Weise ermöglicht, dass er so gut für sich sorgt und so gut mit diesen schwierigen Gefühlen umgeht, dass der erwachsene Timo in einer Beziehung bleiben kann, genauso wie es eigentlich sein Wunsch ist. Ich hoffe, dass du vielleicht beim Zuhören bei diesem Beispiel eine Idee davon bekommen hast, was das auch für dich bedeuten könnte, innere Anteile in dir wahrzunehmen oder dich selbst überhaupt mal als jemanden wahrzunehmen, der all das möglicherweise auch hat. Also möglicherweise ganz gesunde, heile Anteile, möglicherweise aber auch kindliche, verletzte Anteile, möglicherweise Introjekte, also verinnerlichte Anteile, die deine Eltern, deine Kindheit repräsentieren, die möglicherweise kritische Stimmen repräsentieren und möglicherweise auch diese Idee mitzunehmen, dass es in dir aber auch einen erwachsenen Anteil geben kann, den du stärken kannst, der für dich auf eine fürsorgliche Art und Weise Fürsorge tragen kann und für dich einstehen kann auf eine andere Art und Weise, als es in deiner Kindheit möglich war. Das war ganz, ganz viel Info heute und ich glaube, dieses Thema, da könnte ich wahrscheinlich jetzt noch 3 Stunden weiter drüber sprechen. Ich wünsche mir vor allem, dass dich vielleicht in dieser Folge ein paar Basics erreicht haben. Und wenn jetzt bestimmte Fragen vielleicht noch offen sind, dann würde ich sagen, dass das gar nicht schlimm ist, sondern ich hoffe eher, dass andere Folgen hier, Folgen, die ich schon aufgenommen habe, aber auch Folgen, die ich noch aufnehmen werde, vielleicht immer wieder eine Facette dazu hinzufügen, so dass ich dein Verständnis mit der Zeit möglicherweise immer mehr verdichten kann, möglicherweise sich Fragen klären können und du hoffentlich für dich genau das mitnehmen kannst aus diesem Ansatz, was für dich hilfreich ist, weil ich, wie ich es schon gesagt habe, glaube, dass das eine der heilsamsten und hilfreichsten Möglichkeiten ist, um uns selbst auf eine mitfühlendere Art und Weise zu betrachten und heilsamer mit uns und auch mit anderen umzugehen. Genau, hiermit mache ich jetzt einen Punkt. Lange, lange Folge geworden. Ich glaube auch sehr dicht. Und ja, ich hoffe, dass sie dich gut erreicht und bedanke mich jetzt ganz herzlich für dein Zuhören. Wenn die Folge für dich hilfreich war oder wenn du diesen Podcast vielleicht sowieso schon länger hörst und sagst, ja, das ist für mich irgendwie hilfreich, das unterstützt mich, dann freue ich mich immer riesig über eine Bewertung des Podcasts auf Apple Podcasts. Das liegt daran, dass der Podcast einfach je mehr Bewertungen er hat oder Rezensionen auch für andere Menschen zugänglicher wird, in den Algorithmen anders berücksichtigt wird, für andere sichtbarer wird und dann einfach noch mehr Menschen erreichen kann und hoffentlich ihnen auch ein bisschen helfen kann. Wenn du magst, freue ich mich also riesig über eine Bewertung oder eine Rezension und danke dir jetzt schon mal ganz herzlich. Genau. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel übrig, als mich zu verabschieden. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich ganz doll, wenn wir uns hier vielleicht auch nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Liebe für dich und bis bald, deine Anne.